ich habe schon das Gefühl, dass unsere Gesellschaft natürlich dadurch auch jetzt seit dem Urteil 2020 eher natürlich in die Richtung Liberalisierung, Sterbehilfe geht und so, und dass wir diese Autonomie des Menschen viel, viel mehr in den Vordergrund stellen, als es noch vor ein paar Jahren so war. Also ich glaube, seit 2020 ist ja wirklich dieses, okay, das ist jetzt so und lebt jetzt damit und ihr müsst jetzt Regeln finden oder vielleicht auch nicht, ne, aber vielleicht solltet ihr Regeln finden, wie damit umgegangen wird, mit dieser Entscheidung, dass Menschen nun mal über ihren Tod verfügen dürfen und wie sie den sterben wollen.
Liebe Leute, ich sitze nicht mehr im Studio mit Paulina. Ich bin nach diesem Gespräch sofort verabredet gewesen. Und zwar mit meinem Schwimmfreund Niki. Und deswegen nehme ich die Anmoderation auf dem Weg zur Schwimmhalle auf. Die nehme ich ja neuerdings immer nach dem Gespräch auf, um euch schon mal einen Eindruck davon zu geben, was ihr gleich erleben werdet, was ihr gleich hören werdet. Und weil ja dieser Podcast, besonders die Freitagsausgabe, ja immer die Ausgabe ist, in der ich mich mit Menschen unterhalte, die mich zeitlos interessieren und ihre Geschichten und das, was sie erleben und das, was sie erzählen können, interessieren, habe ich heute ein Gespräch mit Paulina Kraser geführt. Sie ist Teil eines Podcast-Duos, sie ist Journalistin und ich glaube, die meisten kennen sie aus ihrem Mordlust-Podcast. Aber sie macht gerade einen neuen Podcast, Justitias Wille, und in dem geht es um Sterbehilfe, um Suizidhilfe. Deswegen muss man, glaube ich, jetzt kaum erwähnen. Alle Trigger-Warnings, die so existieren auf dieser Welt, gelten für diese Folge. Es wird irgendwie ganz offen über Suizid gesprochen, über Sterbehilfe, über Tod, über psychische Erkrankungen, über Depressionen. Also alles, was ihr euch vorstellen könnt, was getriggert wird, wird getriggert. Deswegen hört diese Folge bitte nicht, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr damit nicht umgehen könnt, oder hört sie gemeinsam mit jemandem, wenn ihr diese Folge hören möchtet. Paulina und ich reden darüber, ob man überhaupt gerichtlich über Sterbehilfe diskutieren kann. Also weil immer wird da mit Zahlen argumentiert, mit Statistiken argumentiert. Kann man seelische Erkrankungen Statistiken unterwerfen und kann man in einem Gerichtsprozess endgültig klären, was ist eigentlich der freie Wille und wie wichtig ist der freie Wille, um zu entscheiden, dass man ja sterben möchte, dass man einen Suizid vorzieht und nicht mehr das Leben möchte. Ist die Aufgabe unserer Gesellschaft, auch darüber sprechen wir, den Menschen am Leben zu erhalten? Und was macht eigentlich einen Doktor aus, der entscheidet, ich möchte gerne Sterbehilfe leisten und der in über 100 Fällen auch schon Sterbehilfe geleistet hat? Denn Paulina begleitet einen Prozess, in dem es genau darum geht. Ein Mann leistet Sterbehilfe, ein Doktor leistet Sterbehilfe und er überschreitet damit möglicherweise Grenzen. Und das versuchen Paulina und ich in diesem Gespräch zu klären. Was sind das für Grenzen? Worum geht es in diesem Gerichtsfall? Und wie wichtig ist eigentlich Sterbehilfe? Und wie groß ist diese Frage eigentlich? Was bedeutet der Tod? Ich wünsche euch, auch wenn es ein schweres Thema ist, viel Spaß bei diesem Freitagsgespräch. Ich möchte meinen heutigen Gast kurz vorstellen, liebe Hörerinnen und Hörer. Paulina Kraser ist Journalistin und Moderatorin. Und viele kennen sie vielleicht durch ihren True Crime Podcast Mordlust, der ja einer der erfolgreichsten Podcasts Deutschlands ist. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Laura Wohlers produziert sie ihn und sie produziert auch den Podcast, weshalb Paulina heute Gast bei mir ist. Justitias Wille. Leben in der Waagschale. Der Podcast begleitet ein Gerichtsverfahren, was aktuell läuft. Ein Fall, der vor wenigen Wochen vor dem Landgericht Berlin begann. Ein pensionierter Arzt hatte einer depressiven Frau 2021 dabei geholfen, zu sterben. Nun ist unklar, wie selbstgewählt ihr Tod wirklich war und welche rechtlichen Folgen den Mann erwarten. Paulina wird aber das nochmal genauer im Gespräch erklären. Der Fall wirft auf jeden Fall die größere Frage auf, wie wir eigentlich mit sterbewilligen Menschen in unserer Gesellschaft umgehen sollen. Du begleitest einen Fall am Berliner Oberlandgericht, ist das richtig?
Am Berliner Landgericht 1, ja. Landgericht 1.
Genau. Und ich habe 2-3 Folgen deines Podcasts gehört, den du mit deiner Kollegin Laura zusammen machst. Und du beschriebst diesen Saal als sehr schönen Saal, in dem es begann, dieser erste Prozesstag, der Prozessauftakt. Jetzt ist es nicht mehr in so einem
Schönsaal. Und ich frage mich nach einer Woche ungefähr oder anderthalb Wochen, die du diesen Prozess begleitest.
Zweieinhalb Wochen.
Hat dieser Prozess seinen Reiz verloren, so wie dieser schöne Saal ein hässlicher Saal wurde?
Der Prozess an sich wird für mich immer interessanter, weil wir immer mehr Überblick über diesen Fall kriegen und es auch gefühlt unter den Akteuren da vor Gericht immer hitziger zugeht. Deswegen die Seele, muss man, glaube ich, mittlerweile sagen, weil wir waren in keinem Saal zweimal, glaube ich. Also wir ziehen wirklich die ganze Zeit immer durch dieses ganze Landgericht hin und her. Die Seele werden weniger pompös, aber dafür wird es inhaltlich tatsächlich immer spannender, ja.
Und das ist ein gutes Stichwort. Ich möchte gerne gemeinsam mit dir, den Hörerinnen und Hörern dieses Podcast, inhaltlich näher bringen, worum es in diesem Prozess geht.
Ach so, ich dachte, das Stichwort wäre pompös. Ich habe schon Angst gekriegt, ja.
Ich würde dir da einfach die inhaltliche Fackel überreichen und sagen, ja, erkläre doch mal mir und den Hörerinnen und Hörern, was dieser Prozess ist.
Ja, also es geht um einen pensionierten Arzt, Dr. Christoph Turowski heißt der. Der hatte 30 Jahre lang eine Hausarztpraxis, hat als Internist da gearbeitet und dann irgendwann eine Patientin gehabt, die er schon 12 Jahre betreut hat, die ein chronisches Reizdarmsyndrom hatte und gesagt hat, sie kann nicht mehr, sie möchte nicht mehr, sie möchte sterben. Und er hat sie dann in den Tod begleitet, also hat ihr Suizidhilfe geleistet. Damals gab es so ein paar rechtliche Sachen, das alles war 2014, weshalb er dann vor Gericht landete, weil man damals sagte, naja, als Arzt ist er in der sogenannten Garantenpflicht und in dem Moment, wo die Patientin quasi ohnmächtig wird, müsste er eigentlich sie retten, obwohl er ihr vorher legal das tödliche Mittel zur Verfügung stellen durfte. Aber wie gesagt, in dem Moment, wo sie dann nicht mehr bei Bewusstsein ist, ging sozusagen die Tatherrschaft auf ihn über. So, dann stand er vor Gericht, wurde freigesprochen. Dann ging es nochmal zum BGH, also zum obersten Gericht. Und daraufhin hat er entschieden, seine Hausarztpraxis dann aufzugeben, mit damals dann auch mittlerweile über 60 Jahren, und ist dann Sterbehelfer geworden. Also er sagt selbst, er ist da so ein bisschen reingeschlittert.
Ich wusste gar nicht, bevor deinem Podcast wusste ich gar nicht, dass man außerhalb der Schweiz es überhaupt werden kann. Ich dachte, das geht immer nur in der Schweiz.
Das geht bei uns auch tatsächlich erst so richtig seit 2020, weil vorher hier tatsächlich relativ viel Wüste war. So. Also es gab bis 2015 ploppten so ein paar Angebote auf. Dann war die rechtliche Lage noch nicht so richtig definiert und so. Und damals hatte man dann eben versucht, da entgegenzuwirken, weil man sich ja angeguckt hat, was in der Schweiz passiert ist und auch gemerkt hat, dass aus Deutschland viele Leute in die Schweiz gehen. Und hat dann eben versucht, Sterbehilfevereinen entgegenzuwirken mit einem Gesetz. Das war der Paragraph 217 StGB, was eben die Förderung von Suizidbeihilfe quasi unter Strafe stellte. Ja. Und seitdem durfte man dann in Deutschland gar nichts und seit 2020 darf man es jetzt eben. Und deswegen ist der Dr. Turowski auch seit 2020 als Sterbehelfer dann aktiv geworden, ja.
Die Wissensinsel. Was ist eigentlich Sterbehilfe? In Deutschland wird zwischen aktiver und passiver und indirekter Sterbehilfe unterschieden. Während ersteres, die aktive Sterbehilfe, verboten ist, sind die passive und die indirekte Sterbehilfe gesetzlich erlaubt. Doch was ist der Unterschied? Die aktive Sterbehilfe bedeutet, dass der sterbewilligen Person ein tödliches Mittel durch einen Dritten verabreicht wird. Diese ist in Deutschland ausnahmslos verboten. Die passive Sterbehilfe bezeichnet die Verweigerung von lebensverlängernden Maßnahmen, wie zum Beispiel Beatmung oder Bluttransfusion. Die indirekte Sterbehilfe findet dann statt, wenn zum Beispiel einem kranken Menschen in der letzten Phase seines Lebens schmerzlindernde Medikamente verabreicht werden, die einen früheren Tod zur Nebenwirkung haben kann. Neben diesen drei Formen gibt es auch noch den assistierten Suizid, auch Beihilfe zum Suizid genannt. Darunter versteht man zum Beispiel, dass die sterbewillige Person eine Substanz zur Selbsttötung einnimmt, diese jedoch von einer anderen Person zur Verfügung gestellt wird. Seit 2020 gibt es durch das Bundesverfassungsgericht das Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Dazu gehört auch das Recht, dabei die freiwillige Hilfe Dritter in Anspruch zu nehmen. Demnach ist assistierter Suizid bzw. die Beihilfe zum Suizid nicht strafbar. Die Beihilfe zum Suizid befindet sich aber immer noch in einer Grauzone, da je nach Fall individuell geprüft werden muss, wie sterbewillig eine Person tatsächlich ist bzw. war und wie dauerhaft und freiwillig der Wille zu sterben war.
Was muss man als Sterbehelfer falsch machen, dass man dann doch vorm Gericht sitzt und zwei Podcasterinnen einen Podcast daraus machen im Jahr 2024.
Ja, ob er das falsch gemacht hat, das geht jetzt quasi noch zu klären, ne? Also genau, er hat, seitdem er als Sterbehelfer gearbeitet hat, insgesamt so etwa 100 Menschen in den Tod begleitet und wusste, als er die Anzeige bekam, auch gleich ungefähr, um welchen Fall es sich handelt, weil er noch relativ zum Anfang seiner Zeit eine Frau in den Tod begleitet hat, die psychisch erkrankt war. Und darum geht es quasi, dass die Frau, die er begleitet hat, eine Depression hatte und ihm jetzt vorgeworfen wird, dass er nicht hinreichend geprüft hat, ob ihr Sterbewunsch auf ihrem freien Willen beruhte, was eine Voraussetzung dafür ist, dass du legal Sterbehilfe leistest. Und das gilt jetzt vor Gericht zu klären. Hatte die Frau einen freien Willen oder war sie in ihrer Depression in so einer akuten Phase, dass sie quasi nicht frei verantwortlich entscheiden konnte, zu sterben und hatte deswegen, weil Dr. Turowski einen Wissensvorsprung ihr gegenüber hatte, die Tatherrschaft inne. Und hat er sie, so, das ist halt so ein bisschen juristisch, hat er sie quasi als Mittel benutzt, um sich selbst zu töten. Hm. Und dann hätte er sie im rechtlichen Sinne getötet.
Was ich total interessant fand, ich habe wirklich gar kein Interesse an True Crime. Ich kann das nicht hören. Ich glaube, ich habe, weil ich einfach in meinem beruflichen Leben zu viel selber olle Sachen erlebe und sehe und weil ich auch sozialisiert wurde mit dem Zeitverbrechen-Podcast und ich fand immer sehr unangenehm, wie dort über Kriminalität geredet wurde und über Kriminelle, das nur so als Side-Note. Und ich hatte so ein bisschen in Vorbereitung auf diesen Podcast eben Schiss, diesen Podcast zu hören. Aber während ich ihn gehört habe, und das habe ich dir auch schon geschrieben, habe ich gemerkt, das ist ja gar kein True Crime-Podcast, sondern das ist eigentlich so eine Ethik-Vorlesung, die ich da höre.
Ja, ich glaube, es ist nicht der True Crime Podcast, den du dir unter True Crime Podcast vorgestellt hast. Für mich ist das total True Crime. Also für die Art von True Crime, die ich mache, ist das.
Okay.
Aber ja, es ist auf jeden Fall gesellschaftlich total relevant und eine Moral, also da ist alles drin. Ja, da geht es um Moral, da geht es um Ethik und die großen Fragen im Leben.
Wenn du als Journalistin dich mit so einem Thema beschäftigst, ist es dein Wunsch, das auch zu vermitteln? Also, weil wir haben ja als Journalisten und Journalistinnen alle immer so eine, eigentlich dürfen wir es nicht haben, aber wir haben trotzdem ja immer so eine kleine Agenda in uns drin. Ist das dein Wunsch, dass du solche Kriminalfälle verwendest, um große Fragen zu klären oder zu stellen?
Genau, also ich hoffe, dass ich sie oft nicht kläre, weil das ist eigentlich auch unser Sinn mit diesem Podcast oder der Sinn dahinter, dass wir einfach ein Angebot zur Verfügung stellen, damit Leute sich daraufhin eine Meinung bilden können. Ich möchte in dem Podcast Justitias Wille nicht Leuten eine Meinung vorgeben und am Ende irgendwie bewirken, dass Leute Suizidbeihilfe bei psychisch erkrankten Personen gut oder schlecht finden, sondern ich möchte das Thema in die Öffentlichkeit bringen, weil wir uns da gerade in Deutschland ja auch in so einer Gesetzfindungsphase finden und ich das wichtig finde, dass sich Leute damit auseinandersetzen, weil sie das eben oft genug nicht tun, weil es halt das Thema Tod ist und damit wollen sich halt viele nicht irgendwie beschäftigen.
Weißt du warum? Also warum in Deutschland dieses Thema Tod so ausgegrenzt wird? Und warum zum Beispiel in der Schweiz das Thema eben so gesellschaftlich, also ein Teil des gesellschaftlichen Kanons ist?
Also ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich weiß nicht, ob du das irgendwie in deiner Familie irgendwie hast oder auch wahrnimmst, aber ich habe das Gefühl, der Tod wird so weit von einem weggeschoben, als würde der da nicht existieren. Als würde man dadurch, dass man ihn ignoriert, verschwinden lassen. Und das passiert ja nicht, ne? Also der Tod kommt und besser, man hat sich bis dahin damit auseinandergesetzt, weil ich auch oft genug wirklich Situationen irgendwie erlebt habe, wo man eben sich damit nicht beschäftigt hat und am Ende dann viele Fragen aufgekommen sind, was passiert jetzt danach? Also egal, ob es jetzt irgendwie was mit dem Erbe zu tun hat, mit einer Beerdigung oder damit, was mit der Familie passiert oder so. Aber in dem Moment, wo man sich nicht damit beschäftigt, lässt man eigentlich da einen sehr großen Raum dafür, dass da am Ende großes Chaos besteht. Das ist meine Meinung dazu, ja. Ich weiß nicht, was glaubst du, beschäftigst du dich mit dem Tod?
Ja, ja, ich beschäftige mich, aber nicht so wie du. Also ich mache nicht den Tod zum Thema, sondern der Tod ist irgendwie ein ständiger Begleiter meiner Arbeit. Also er findet einfach statt. Wenn du in den Krieg fährst, ist das Zweite, was du im Krieg hast, neben zum Beispiel jetzt gerade in der Ukraine, da gibt es zwei Dinge, die dich beschäftigen. Wo kann ich eine Kettwurst, ich weiß nicht, ob das jemand kennt, das ist so eine Art osteuropäischer Hotdog, der wird von oben so ins Brot gesteckt. Wo kriege ich den nächsten Hotdog und wie vermeide ich zu sterben? Das sind so die zwei großen Themen an der Ostukraine.
Zwei wichtige Themen offenbar,
ja. Satt sein und nicht tot sein. Also so findet der Tod in seiner Allgegenwärtigkeit in meiner Arbeit statt. Also das ist, was das Normalste der Welt ist, dass theoretisch meine Kollegin oder mein Kollege innerhalb von einer Millisekunde verschwindet. Mhm. So, wenn wir was falsch machen, wenn wir einen Fehler machen. Aber was, glaube ich, eine menschliche Tatsache ist, ist dieses, was du beschrieben hast mit Deutschland, dieses Weg, es passiert nicht. Mhm. Also so, natürlich gehe ich ja nicht in die Ukraine und sage, das wird passieren. Ich brauche neue Kameramänner, wenn ich wieder zurück bin, weil die sind alle weg dann. Man geht immer davon aus, dass der Tod einen verschont. Mhm. Ich glaube, selbst beim natürlichen Tod glaubt man, der verschont mich.
Ja,
So, und deswegen war ich so fasziniert von dem Thema, nämlich dass Menschen sich entscheiden, anderen Menschen dabei zu helfen, zu sterben. Mhm. Was, ich glaube, du hast es auch im Podcast erzählt, Dr. Tod wurde er auch genannt, logischerweise von der Boulevardpresse, das ist auch ein treffender Name.
Aber auch von der Person, die sterben wollte, also die tote Isabel R., die hat ihn auch so genannt, Dr. Tod und Engel, die zwei Namen hatte sie.
Das ist schon auch unheimlich.
Mhm, ist schaurig.
Was hast du über den Tod gelernt durch diesen Doktor und durch seine Äußerungen, die er zum Thema Tod trifft? Anders. Wie äußert er sich über Tod?
Also der Tod ist für ihn was ganz Selbstverständliches, ja. Und er hat quasi eine Agenda, muss man ganz, ganz ehrlich so sagen. Er ist der Meinung, dass, beziehungsweise das ist nicht nur seine Meinung, sondern auch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts damals, dass das Recht auf selbstbestimmtes Leben das Recht auf selbstbestimmtes Sterben mit einschließt. Und dass man deswegen, wenn, also sagen wir unter bestimmten Voraussetzungen, die Art, wie man stirbt, selbst bestimmen darf und einen Tod sterben darf, den man selbst als würdevoll empfindet. Und so denkt er über den Tod, das ist seine innere Überzeugung. Das wirft ihm die Staatsanwaltschaft auch ein bisschen vor, dass er sozusagen die Frau getötet hat, aus dieser Vorstellung heraus, dass man das Recht auf selbstbestimmtes Sterben hat. Und damit sozusagen auch über Leichen geht, wenn ich es jetzt mal sehr despektierlich sage, ja. Genau.
Was würde eigentlich passieren, oder ich weiß nicht, ob das thematisiert wurde oder du darüber Gedanken gemacht hast oder im Gericht sogar dazu spekuliert wurde, wenn man diese Sterbehilfe nicht rechtlich regulieren würde? Denken dann Organe, wer auch immer das im Staat ist, dass dann so alle sich entscheiden, jetzt möchte ich gerne sterben und zwar morgen? Oder warum muss das überhaupt so mit Paragraphen und Gesetzen so streng und stark reguliert werden?
Ja, das ist ganz interessant. Das muss es theoretisch nicht. Also es gibt genug Länder, wo man sozusagen die groben Richtlinien festgesteckt hat, was wir in Deutschland jetzt auch haben. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, der freie Wille muss vorhanden sein. Der freie Wille, der setzt sich damit zusammen. Das ist so ein bisschen das Problem ja dabei, weil es ist ein super schwammiger Begriff. Was ist ein freier Wille? Es gibt da keine rechtlichen, trennscharfen Definitionen für. Ansonsten würden wir da nicht vor Gericht sitzen. Aber der freie Wille beruht beispielsweise auf einer gewissen Dauerhaftigkeit oder schließt aus, dass du Wahnvorstellungen hast oder so in der Zeit. Und man braucht nicht unbedingt Strafgesetze, um sowas zu regeln. Ich habe aber das Gefühl, dass in Deutschland doch irgendwie sehr viele Menschen sich das wünschen. Ich denke, wir müssen einmal sagen, wie es abzulaufen hat. Denn ansonsten, und das ist so ein bisschen hier das Problem, die Leute, die Sterbehilfe anbieten oder sagen wir Suizidbeihilfe, ja, das ist eigentlich eher der Begriff, um den es hier geht, weil Sterbehilfe, wenn du jetzt irgendwie sowieso innerhalb der nächsten Woche sterben würdest und beispielsweise passive Sterbehilfe oder indirekte Sterbehilfe bekommst, ja, also auf lebensverlängernde Maßnahmen verzichtet oder so, da kräht in der Regel kein Hahn nach, sondern es geht um die Suizidbeihilfe, ja, dass du vielleicht nicht unbedingt eine tödliche Krankheit hast und trotzdem sterben möchtest. Das, wo war ich?
Die Frage war, warum es gesetzlich überhaupt so reguliert werden muss.
Genau.
Und du hast gesagt, dass es eigentlich nicht, theoretisch nicht müsste.
Genau.
Es gäbe auch Länder, die das nicht machen.
Genau, und ich habe aber das Gefühl, dass das gerade wichtig ist, oder was heißt, ich habe das Gefühl, ich sehe das ja gerade für die Menschen, die Suizidbeihilfe anbieten, weil du natürlich eine totale Unsicherheit bei den Menschen schaffst, die die Arbeit ausführen, von der das Bundesverfassungsgericht sagt, ja, die Menschen haben Recht darauf. Also im Prinzip geht es ja nicht, dass man sagt, die Menschen haben Recht darauf, die müssen das wahrnehmen dürfen und dann gibt es aber faktisch kein Angebot für diese Menschen. Hm. Ne?
Ist es ein Geschäftsmodell? Also kommt in dieser Gerichtsverhandlung raus, dass man mit Sterbehilfe eigentlich auch ganz gut verdienen kann? Oder ist es eher so eine Sache wie im Kinderhospiz arbeiten? Man macht das, weil man Menschen hilft und ein Menschenfreund ist.
Also ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich relativ froh bin, dass das in dem Prozess kein Thema ist, weil das Thema ist eh schon so komplex, wenn du dann auch noch diese finanzielle Komponente dazu nimmst, da muss man sich halt wirklich fragen, wieso helfen Menschen andere eigentlich in den Suizid? Bei diesem Fall war das halt so, dass Isabel R. offenbar dem Dr. Turowski 100 Euro dafür gezahlt hat, für die Medikamente, die er ihr zur Verfügung gestellt hat, weil sie nicht so viel finanzielle Mittel hatte. Aber es gibt natürlich die Sterbehilfevereine, ne, die sich irgendwie als Organisation verstehen und die zum einen eine politische Agenda haben und die zum anderen sich aber natürlich auch durch diese Sterbehilfe finanzieren, die aber auch sagen, am Ende, wenn jemand nicht so viel Geld hat, dann finanzieren wir quer von anderen Menschen, die halt irgendwie mehr Geld haben. Also daran soll es denen jetzt irgendwie nicht scheitern. Ich habe jetzt persönlich nicht das Gefühl, dass zumindest bei den Sterbehelfern, auf die ich jetzt getroffen bin, dass die sich damit die Taschen voll machen.
Ja. Es gibt aus dem Kontext der Waldorfschule oft Menschen, die Menschen in Hospizen in den Tod begleiten. Mhm. Und da lernt man zum Beispiel von Waldörflern, dass man mit einer Harfe neben diesen Menschen sitzt und dann so Harfenklänge spielt. Worauf ich hinaus will, ist Folgendes. Ich finde diese Menschen ein bisschen seltsam. Ich finde es gut, dass es das gibt, aber die Menschen machen auf mich, wenn ich die treffe, die sagen, ich bin Waldörfler, ich mache diese Sterbebegleitung nach Rudolf Steiner. Die finde ich strange.
Kurze Nachfrage dazu. Ja. Geht es dir jetzt generell um Sterbebegleiter?
Pass auf, oder, warte. Ja. Wie wirkt dieser Doktor auf dich? Ist es ein Mensch, wo du sagen würdest, der hat irgendeine seltsame Aura oder den umgibt irgendwas Komisches? Weil mir vorzustellen, dass du dich aktiv dafür entscheidest, ich stelle meine Praxis ein, der ist ja auch alt, der ist jetzt nicht der Jüngste mehr, glaube ich. Ne?
74.
Da könnte man ja auch eigentlich frei haben und irgendwie spazieren und sich ein teures Rennrad kaufen als Rentner und irgendwie so Touren um Berlin machen. Nee, der entscheidet sich, Menschen dabei zu helfen, das Weltliche zu verlassen, um es mal so zu nennen. Ist der strange? Ist das eine seltsame Person oder würdest du sagen, nö, das ist ein ganz normaler Typ?
Nee, das ist, also sagen...
Entschuldige diese saloppe Frage, aber mich hat das jetzt wirklich...
Also wenn ich Dr. Turowski jetzt beim Bäcker treffen würde, dann wäre das für mich ein ganz normaler Typ. Ein ganz normaler, netter Mann. Ich kann mich gut mit dem unterhalten. Der ist höflich, der ist interessiert an der Welt und wirkt fit und wach für sein Alter.
Für sein Alter, 74. Ich hoffe, dass niemand über mich sagt, wenn ich 74 bin, der wirkt fit für sein Alter. Ich hoffe, mit 74 habe ich noch 10 Jahre, um fit zu sein.
Nein, aber ich meine, ne, also mit 74 kannst du ja auch dich irgendwie so ein bisschen mehr zurückziehen und so. Und das meine ich mit, der wirkt interessiert an der Welt irgendwie. Der ist neugierig. Mhm. So. Aber dadurch, dass ich natürlich weiß, was der macht und was dem vorgeworfen wird, hat der natürlich irgendwas an sich, was mich so ein bisschen fragend zurücklässt. Ja, ich kann das aber gar nicht, ich kann jetzt nicht sagen, das ist eine mystische Person oder das ist eine unheimliche Person oder so, das alles nicht. Ne? Aber man fragt sich natürlich schon, warum macht der das? Also was gibt ihm das? Und er sagt selber, das ist ein Akt der Humanität, was er da macht. Und manche Menschen werfen ihm aber auch vor, dass er das aus Egoismus macht, weil er darin seine Lebensaufgabe sieht und er eine Daseinsberechtigung darin sieht.
Kannst du das verstehen, wenn jemand ihm vorwirft, dass er das aus, also weil das ist ein Vorwurf, den ich ja ganz kompliziert finde, aus Egoismus anderen den Weg bereiten? Weil er hilft ja, also eigentlich hat er ja so über 100 Menschen theoretisch auf dem Papier nur geholfen.
Genau, also er sagt selber von sich, er ist der Helfer und das Helfen gibt ihm ein gutes Gefühl.
Das ist ja die nächste ethische und philosophische Debatte, so wie altruistisch können wir sein?
Genau,
so.
Ja.
Wie schätzt du das ein?
Ich kann es dir nicht sagen, weil ich kann nicht in ihn reingucken. Gestern war der Vorsitzende der DGHS, das ist die Deutsche Gesellschaft für humanes Sterben, da. Und er hat, jetzt muss man aber dazu sagen, dass die auch zusammengearbeitet haben und ein freundschaftliches Verhältnis haben. Aber der hat gesagt, dass er den Dr. Turowski als sehr warmherzigen und sich kümmernden Menschen wahrgenommen hat. Und dass der unter den ÄrztInnen, wobei es glaube ich nur Ärzte sind, die er da genannt hat, der ist, der sich am meisten mit den Leuten auseinandersetzt und am meisten Kontakt hält mit den Personen, die er in den Tod begleitet. Es ist natürlich ein gefärbtes Bild. Ja, ich kann's ja nicht sagen. Ich hätte das wahnsinnig gerne von Isabel R. erfahren, wie sie ihn wahrgenommen hat. Aber ich weiß, durch die Sprachnachrichten oder durch die ganzen Nachrichten, die da vor Gericht verlesen werden, dass der Austausch zwischen den beiden sehr intensiv war. Was nicht unbedingt positiv ist. Ne? Man fragt sich zum Beispiel, also die beiden hatten, das muss man vielleicht dazu sagen, Isabel R. hat sich an Dr. Turowski, hat ihm eine Nachricht geschrieben, weil sie sich im Internet über ihn informiert hat, hat gewusst, dass sie bei Sterbehilfevereinen vermutlich abblitzen würde aufgrund ihrer psychischen Erkrankung und weil sie nicht so lange warten wollte. Das heißt, von der ersten Kontaktaufnahme bis zum ersten Suizidversuch vergingen 12 Tage. Da kann man jetzt überlegen, ist das eigentlich lange genug, um irgendwie den Wunsch zu überprüfen, ob der wirklich auf einer Dauerhaftigkeit beruhte oder nicht. Er hat sich von ihr nur 2 Unterlagen geben lassen. Und da ging es um eine Hirntumoroperation, die sie vor mehreren Jahren hatte. Und sie schilderte schon, dass sie wirklich, also sie schilderte ihre Depression sozusagen als chronisches Leid, was sie schon seit 16 Jahren hatte. Er hatte dafür aber keine Belege. Also er hat ihr da vertraut einfach. Und dann gab es nach 12 Tagen einen Suizidversuch, der gescheitert ist, woraufhin sie in eine psychiatrische Klinik kam, in die geschlossene Abteilung. Und auch da gab es immer weiter Kontakt. Und jetzt gibt es sozusagen den Vorwurf, hätte man nicht erstmal Abstand vielleicht dann nehmen müssen von der Person, weil sie in der Zeit auch zeigte, dass sie ihrem Suizidwunsch gegenüber schon auch ambivalente Gefühle hat. Ja, also sie hat sich dann doch manchmal in Nachrichten so dazu geäußert, ach, vielleicht war das jetzt auch ein Zeichen und ich möchte mich dem Tierschutz widmen und vielleicht ziehe ich einfach raus aus Berlin, da geht es mir so schlecht, vielleicht gehe ich nach Bayern in meine Heimat zurück und so. Und hätte man da vielleicht nicht erstmal Abstand nehmen müssen zu der Person und nicht sozusagen immer signalisieren sollen, man ist das verfügbar. Spannend.
Es ist ganz aufregend, dir dabei zuzuhören, insbesondere weil dieses Bild zu diesem Mann in meinem Kopf immer wieder sich verändert. Mhm. So, auf der einen Seite ist er irgendwie so ein Wohltäter, jetzt ist er gerade ein Psychopath.
Es ist
der sozusagen so eine Freude daran hat, dass er so jegliche Form von Vernunft irgendwie überwindet, nur um dieser Frau zu helfen, in Anführungsstrichen.
Ja, das ist, was wir auch mit dem Podcast versuchen. Also wir wollen eigentlich in Wellen immer so darstellen, was spricht für ihn, was spricht gegen ihn, weil es gibt es alles. Also es ist alles da. Es gibt meiner Meinung nach wirklich relativ ausgeglichen Argumente auf der Pro- und auf der Kontraseite gegen ihn.
Wie findet man so eine Fälle? Dass du sagst, das ist das Thema, in dem ich sehr, sehr viel Zeit und sehr viel Arbeitskraft investieren werde.
Ich habe irgendwas gegoogelt und bin auf einen Artikel gestoßen. Also,
das ist jetzt ein Witz?
Nein. Ich habe irgendwas gegoogelt. Ich kann dir nicht mehr sagen, was. Ich habe irgendetwas ganz anderes gegoogelt. Und möglicherweise war es sogar, möglicherweise habe ich einen Fall gesucht, wo jemand im Pool ertrunken ist.
Irgendwas googeln passiert bei mir so freitags ab 14 Uhr, wenn ich so Spiegel Online zum 100. Mal geöffnet habe.
Ja,
dann fange ich an, auf gut Glück zu drücken bei Google, weißt du?
Ich weiß wirklich, ich kann dir nicht mehr sagen, wie ich darauf gekommen bin. Ich kann dir nur sagen, dass mich das beschäftigt hat. Das war vor dem Prozess. Ne? Also ich habe quasi gelesen, es ging um eine Frau mit einer psychischen Erkrankung und dass ein Arzt da vor Gericht in Berlin stehen wird. Und das ging über mehrere Wochen, dass ich immer wieder an diesen Artikel zurückgedacht habe und gedacht habe, ach, da würde ich gerne mal was im Podcast bei Mordlust drüber machen.
Wäre meine Anschlussfrage tatsächlich gewesen. Also so, wann entscheidest du Mordlust oder was Großes?
Ich habe gedacht, das würde schon bei Mordlust irgendwie reinpassen und fand es dann natürlich schade, dass der Prozess noch nicht abgeschlossen war, weil wir bei Mordlust ja auch schon Folgen über die Kriminalisierung von Abtreibungen in Deutschland gemacht haben oder eben auch über Sterbehilfe. Und ich weiß auch nicht, irgendwie hing ich da so ein bisschen dran fest und dann habe ich gedacht, naja gut, dann vielleicht setze ich mich da mal einfach rein mit in den Prozess, weil Sterbehilfe und Suizidbeihilfe ist generell ein Thema, was mich total beschäftigt. Und habe gedacht, naja, dann kann man irgendwann mal eine Mordlust-Folge dazu machen. Und je mehr ich darüber gelesen habe, desto mehr war mir irgendwie, ich habe so ein bisschen, irgendwie kommt mir das alles zu bekannt vor. Und dann stellte sich heraus, dass der Arzt Dr. Turowski der Arzt ist, über den wir relativ am Anfang bei Mordlust 2018 schon mal eine Folge gemacht haben. Und das war natürlich für mich auch so eine Art Fügung. Ach so, ich kenne den schon. Ich kenne seine Arbeit. Ich weiß, was der früher gemacht hat. Ich kenne seinen ersten Prozess und dann habe ich gedacht, naja, dann wird es jetzt vielleicht mal Zeit, den Mann noch mal ein bisschen näher kennenzulernen und den Fall.
Wie nah kannst du ihm, also ich glaube, eure Arbeit besteht ja oft darin, auch Recherchen zu machen, dann die Fälle aufzuarbeiten, sie dann gemeinsam einzusprechen und zu erzählen, dramaturgisch sehr aufgearbeitet. Was macht das mit dir, wenn du so nah dran bist an einem Fall? Also, dass der Fall nicht abgeschlossen ist, dass er nicht in der Vergangenheit liegt, sondern dass du live dabei bist, wie ein Mensch verurteilt oder nicht verurteilt wird?
Also für mich ist das ganz interessant dieses Mal, weil ich dazu wirklich, Leute fragen immer so, wie ist denn eure Meinung dazu? Was möchtet ihr denn? Ich kann es dir gar nicht sagen, weil ich gar nicht weiß, ich kann gar nicht einschätzen, ob die Frau einen freien Willen hatte. Und ich sage immer so, wenn sie keinen freien Willen hatte, dann ist das natürlich schwierig. Und dann wird am Ende dabei rauskommen, dass er nicht sorgfältig genug gearbeitet hat. Und dann muss da irgendeine Konsequenz draus folgen, auf jeden Fall. Weil du kannst nicht irgendwie Leuten, die eine psychische Erkrankung haben, da an diesen Tropf anschließen und dann drehen die das Rädchen und am Ende sind die in einer akuten Phase ihrer Depression und hätten das vielleicht in 3 Wochen ganz anders gesehen. Was für mich super interessant ist, ist, dass ich beide Seiten so intensiv wahrnehme. Also ich habe jetzt auch mit einem Familienmitglied der Toten ein Interview gehabt, Anfang der Woche, Montag, genau. Und für mich ist super spannend auch, dass bisher, was ich gespiegelt bekommen habe, beide Seiten super dankbar für die Arbeit sind, die wir machen. Und das ist komisch. Also das ist komisch, weil irgendwer hat immer was zu meckern. Und das irritiert mich so ein bisschen. Aber das gibt mir natürlich auch die Bestätigung, dass wir dieses Informationsangebot, was wir den Leuten einfach mitgeben wollen, so es gibt Seiten da oder Argumente für die Seite und Argumente für die Seite, dass das relativ gut funktioniert. Ja? Und dass einfach sich alle hinreichend dargestellt und gehört fühlen in diesem Fall.
Die Seite der Frau Isabel? Mhm. Wie positionieren die sich auch im Interview? Sagen die dann so, wir sind grundsätzlich auch gegen Sterbehilfe oder sagen sie, in diesem Fall wurde nachlässig gearbeitet?
Das sagen die tatsächlich so gar nicht. Also wobei man da so ein bisschen unterscheiden muss, weil das ist auch ganz interessant an Isabel R. In meiner Wahrnehmung hat sie sich 2, wenn nicht 3 Identitäten aufgebaut, wobei ich nicht sagen möchte, dass sie es mit Absicht irgendwie gemacht hat. Ne? Aber es gibt einmal die Isabel R., die wir von Dr. Turowski dargestellt bekommen haben. Und das ist eben die Frau, die seit 16 Jahren an Depressionen leidet. Das ist das, was sie ihm gesagt hat. Ich leide seit 16 Jahren unter chronischen Depressionen. Selbst wenn jetzt wieder eine Phase kommt, wo es in Ordnung ist, danach kommt wieder diese Down-Phase. Und ich möchte das einfach nicht mehr und ich kann nicht mehr. Und da gibt es keinen einzigen Hoffnungsschimmer. Es muss passieren. Und wenn sie es nicht machen, dann gehe ich den Weg in einen gewaltsamen Suizid. Mhm. Was er auch immer anbringt, als dass sie sehr viel Druck aufgebaut hat. Weil er sich ganz sicher war, wenn ich ihr jetzt nicht helfe,
stürzt sie sich vom Zug.
Mhm. Genau. Das ist die eine Isabel R. Dann haben wir ganz interessanterweise von ihren FreundInnen aus Berlin, weil sie hat hier studiert, und von ihrer Studienfreundin eine ganz andere Person geschildert bekommen, die abenteuerlustig war, die lebenslustig war, die gelacht hat, die so viel vorhatte noch mit ihrem Leben, die einen ganz konkreten Plan davon hatte, dass sie sich nach dem Studium dem Tierschutz widmen möchte und die einfach also mitten im Leben stand und daran teilgenommen hat. Und da fragt man sich ja schon, naja, wie kann das eigentlich sein, wir wissen alle, wir haben ganz viele Seiten, ne? Und natürlich ist ein Mensch nicht nur so und nicht nur so, aber dass sie offenbar diesen großen Teil, der ja in ihr war, diese Depression war ja ein Teil ihrer Identität, dass sie das vor den anderen so geheim halten konnte, weil die wussten fast bis vor dem Suizid gar nichts von den Depressionen und die wussten schon gar nichts von Suizidgedanken. Und das hat die total überrascht und aus dem Leben geworfen. Also ihr Umfeld hier in Berlin. Und dann haben wir jetzt wiederum die Familie, die beide Seiten kennt, ne? Die weiß, dass sie schon seit so vielen Jahren Depressionen hatte und aber auch eben diese guten Phasen und vielleicht auch manische Phasen, dass es vor Gericht ist, das tatsächlich auch ein Thema. War das jetzt eine chronische Depression, die ganze Zeit einfach nur so verlief oder war sie bipolar, ja?
Wie selbstsicher ist
das? Achso, entschuldige, noch um die Frage zu beantworten. Und deswegen, und aus dieser Darstellung ergibt sich so ein bisschen die Haltung von den jeweiligen Personen der Suizidbeihilfe in ihrem Fall, weil die Freunde aus Berlin, da kannst du fühlen, die haben eine totale Antipathie dem Arzt gegenüber und die verstehen die Welt nicht mehr. Und wie kann jemand unserer Freundin, von der wir nicht wussten, dass sie auf so einem Weg war, einfach so in den Suizid begleiten. Also für die ist das ganze Weltbild total aus den Fugen geraten. Ja. Und die Familie wiederum, die habe ich nicht so anklagend erlebt, tatsächlich. Also gerade die Person, mit der ich das Interview geführt habe, die hat gesagt, ich kann es irgendwo nachvollziehen, ich finde es natürlich super traurig, aber wenn das in ihrem Sinne war, dann weiß ich, dann geht es ihr vielleicht jetzt besser, wo auch immer sie ist. Das ist das, was die sagen. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig natürlich damit, seinen Suizid als Ausweg oder ne, als Exit vom Leid irgendwie so darzustellen. Und die sagen vor allem auch, mir ist nur wichtig oder für mich wäre es besser, wenn am Ende rauskommt, sie hat die Entscheidung frei verantwortlich getroffen, weil sie es dann nicht aus der Hand gegeben hat. Weil ansonsten ist natürlich liegt die Verantwortung ganz woanders. Und das ist natürlich ein Unterschied im Umgang damit dann für die.
Wie souverän erscheint dir der Doktor in diesem Prozess? Also, dass er diesen Fall für sich entscheiden wird?
Das kann ich dir nicht sagen. Also, ich kann dir sagen, er ist relativ optimistisch, dass er da gewinnen wird. Aber auch gefühlt eher aus der Vorstellung heraus, ich hätte gar nicht anders handeln können und die Gerechtigkeit wird am Ende siegen und das, was ich getan habe, war das Richtige. Und nun muss man ja sagen, das Richtige zu tun, wenn man mal in Anführungsstrichen setzen, heißt nicht immer rechtlich einwandfrei zu handeln. Ne? Ich tue mich einfach so schwer mit diesem Konstrukt der Freiverantwortlichkeit. Ich wünsche mir da einfach Regeln für, weil es ist jetzt zum Beispiel auch so, weißt du, da die zwei Therapeuten von ihr, also ihre Psychiaterin und ihr Therapeut, die sagen halt nicht aus, die berufen sich auf ihre Schweigepflicht. Mhm. Und wie willst du jetzt am Ende über einen Menschen, der tot ist, sagen, was der gefühlt hat oder in welchem Zustand der war? Und das Gericht regelt das so, da sitzt ein Gutachter in jedem Prozesstag jetzt, der hört sich das alles an und der soll am Ende dann sagen, über eine Person, mit der er nie gesprochen hat, ob er der Meinung ist, die hat frei verantwortlich gehandelt oder nicht. Ich meine, die müssen das machen, weil was machen die ohne Gutachter? Aber gleichzeitig ist das doch absurd, oder?
Für wen wird dieser Prozess überhaupt geführt?
Für die Öffentlichkeit.
Und was soll die Öffentlichkeit daraus lernen?
Also ich denke, und deswegen ist dieser Prozess auch so wichtig und deswegen haben wir uns am Ende auch dazu entschieden, den zu begleiten. Neben dem Dr. Turowski stand gerade noch ein alter Freund von ihm vor Gericht. Der heißt Dr. Spittler und der ist Psychiater und der hat einen Patienten mit Schizophrenie in den Tod begleitet. Und der hatte quasi dasselbe Problem. Und witzigerweise, in Anführungsstrichen, standen die vor ein paar Jahren auch schon mal zusammen vorm BGH, weil die damals das Problem mit dieser Garantenstellung hatten. Beide
also,
zusammen.
Also dieses, dass du eigentlich helfen musst.
Dass du eigentlich helfen musst, genau. Daher kennen die sich. Und jetzt, zeitgleich, standen die wieder vor unterschiedlichen Landgerichten. Ja, also fast zeitgleich. Und der Dr. Spittler wurde verurteilt. Und der ist ja nun Psychiater. Das heißt, da könnte man sagen, naja, der ist zumindest noch eher qualifiziert, einen psychischen Zustand einzuschätzen als ein Internist. Mhm. Andererseits hat der Patient, der hatte eine Schizophrenie, was nochmal ein bisschen anders einzuordnen ist als eine Depression. Bei depressiven Menschen sagst du, dass die ungefähr 20-25% nicht fähig sind zu einer freien Willensbildung. Und
das ist lustig. 20-25% nicht fähig zur freien Willensbildung.
Ja, naja, genau. Und das sind natürlich auch Zahlen. Ne? Also das sind Zahlen, die das Bundesverfassungsgericht im Urteil erwähnt. Und gleichzeitig sitzt dann da ein Psychiater und sagt, naja, aber da sind auch alle drin, die irgendwie eine leichte depressive Verstimmung haben oder so, dass die irgendwie einigermaßen urteils- und entscheidungsfähig sind. Das kann man sich noch vorstellen. Und die fließen da auch mit rein. Also vielleicht sind eher die dann wirklich auch behandlungsbedürftig sind und in akuten Phasen sind, halt viel mehr. Naja, auf jeden Fall will sagen, diese beiden Prozesse sind natürlich wichtig, weil egal wie die ausgehen, da wird Revision eingelegt. Ja? Am Ende, das sehe ich schon kommen, landen die beide nachher wieder zusammen vor dem BGH. Und dann wird es irgendeine Entscheidung geben, weil damals deren Urteil, also das, was der BGH dann gesagt hat, das war dann am Ende schon auch die Richtlinie. Ne? Ja. Also seit diesem Urteil haben die Ärzte das Problem mit dieser Garantenpflicht nicht mehr. Zumindest nicht mehr in dem Maß wie vorher.
Hat dieser Prozess oder die Begleitung des Prozesses dich verändert? Also wie du zu Sterbehilfe stehst? Weil das ist ja schon auch ein delikates Thema. Ich weiß nicht, bist du religiös?
Nee. Also ich bin ein bisschen spirituell auf jeden Fall, aber nicht religiös in dem Sinne. Nee.
Also so, wie standest du davor zu diesem Thema und wie stehst du jetzt dazu?
Ja, muss ich schon sagen, es hat auf jeden Fall was verändert bei mir, weil ich davor an die Sache rangegangen bin. Also ich persönlich denke, dass du Menschen mit psychischen Erkrankungen nicht ausschließen darfst. Du kannst nicht sagen, ja, die Erkrankung, nur Menschen, die Erkrankung haben, die dürfen sich Suizidbeihilfe suchen und Menschen mit psychischen Erkrankungen nicht. Und das sehe ich auch immer noch so. Meine Meinung hat sich aber tatsächlich dahingehend geändert, unter welchen Bedingungen man das festmachen muss. Das liegt aber auch da hängt natürlich auch damit zusammen, dass ich jetzt viel mehr weiß, was da die Probleme sein können. Und ich sehe das ja bei Isabel R. Ja? Mhm. Also ist es okay, einer Person zu helfen, von der man keine, also nicht viele Unterlagen hat, von der man keine Familienangehörigen oder Freundinnen mit zu Rat gezogen hat, ist das okay, dass man das Risiko eingeht, dass die Person gerade sich in einer akuten Phase befindet und der dann hilft? Mhm. Wem ist denn am Ende damit geholfen? Ich weiß es nicht, ne? Das sind Fragen, die sich mir stellen. Und ich glaube, also es wird schon einen Grund haben, so unter der Hand haben wir schon die Information bekommen, die Isabel R. wäre bei den Sterbehilfevereinen nicht durchgekommen. Die hätte kein grünes Licht gekriegt.
Ja.
So, die wäre da durchs Raster gefallen. Das hängt natürlich auch mit der Dauer zusammen, ne? Weil du bei diesen Sterbehilfevereinen eben 6 Monate eigentlich warten musst. Und das wollte sie ja nicht. Also das ist ein Teil, aber das ist nicht der einzige Teil. Und
ich finde krass bei dieser Debatte, wenn es um psychische Erkrankungen geht, wenn Isabel oder alle anderen Personen in dem Moment diesen wirklich extremen Wunsch zu sterben spürt, jetzt ist es ein Hot Take so da drauf, dann sollte man ihm diesen Wunsch erfüllen oder ihr, weil was ist das für ein Leben, wenn 6 Monate später es ihr vielleicht besser geht, aber alle 12 Monate kommt dieser ultimative Wunsch zu sterben. Mhm. Und ich glaube, niemand von uns beiden und ich glaube, die wenigsten Hörerinnen und Hörer können das nachvollziehen, wenn eine echte Todessehnsucht kommt, was das mit der Seele eines Menschen macht.
Mhm.
Und da sind, glaube ich, die von der Vernunft eingeführten Zeiträume, warten wir mal 6 Monate, warten wir mal 4 Monate, völlig egal, weil diese Ewigkeit des eigenen Todes als Wunsch zu haben, da sind ja 6 Monate oder 14 Wochen oder ist ja völlig egal, wie lange du warten sollst, ob du das wirklich möchtest zu sterben. Wer in der Lage ist, den Gedanken zu formulieren, ich möchte sterben, und zwar jetzt, der braucht keine Zeiträume.
Das sehe ich ganz anders.
Weil ich glaube, diesen Gedanken, wer formuliert denn den Gedanken, also klar, wenn wir in der Pubertät sind, formulieren wir manchmal diese so eine Todessehnsucht, so eine morbide Sehnsucht, nennen wir es so. Aber wenn du sagst, ich bin so schwach, ich bin so krank, ich bin so erschöpft vom Leben, dass der Tod das Einzige ist, was mir noch helfen kann.
Mhm.
Und das auch meinst und diesen Schritt gehst. Das ist ja ein ganz kleiner Teil der Gesellschaft ist dazu in der Lage und suizidiert sich dann. Dabei Hilfe zu bekommen, halte ich zum Beispiel für richtig.
Aber also ich halte das generell auch für richtig, aber nicht losgelöst von dieser zeitlichen Komponente. Weil gerade wenn du dich das erste Mal in so einer akuten Phase der Depression befindest, ne, also da findet ja eine Denkverzerrung im Kopf statt.
Ja.
Du siehst, ne, PsychiaterInnen sagen, du siehst die Welt nur noch durch diese graue Landschaft und du kannst in dem Moment das nicht wegrationalisieren, dass das irgendwann vorbeigehen könnte. Und das weckt ja diesen Todeswunsch, den du hast. Und das kann aber, oder beziehungsweise das ist nicht nur es kann sein, sondern das ist einfach in den meisten Fällen so, dass du vor allem, wenn du irgendwie ein Therapieangebot wahrnimmst, ne, also sei das medikamentös, sei das irgendwie verhaltenstherapeutisch, wie auch immer, dass sich das irgendwann verflüchtigt.
Mhm.
Und deswegen finde ich diese zeitliche Komponente ganz, ganz wichtig. Denn wie vielen Menschen, die sich in so einer Phase befinden, den du dann sagen würdest, so hier, ich habe die Spritze, willst du? Die würden sagen, ja. Und die sind am nächsten Tag aber froh darüber, dass sie es nicht getan haben. Und
ich weiß genau, also natürlich bist du dann froh, dass du es nicht getan hast, aber ich berufe mich da so geistig so ein bisschen auf Statistiken, die ich kenne im Zusammenhang einer Recherche über Psychedelika und Depressionen. Das traditionelle Therapie, SSRIs, also diese Antidepressiva, moderne Therapieform, nichts an den Selbstmordzahlen geändert haben. Die Leute bringen sich entweder mehr oder genauso viel um wie davor.
Mhm. Also zum einen gibt es ja da total viel Forschung noch auf dem Gebiet. Mhm. Ne? Also was jetzt auch gerade mit LSD, Microdosing, Magic Mushrooms und so. Ich glaube, dass wir da längst noch nicht am Ziel sind irgendwie was. Oder was heißt am Ziel? Aber noch längst nicht irgendwie alles gefunden haben, was theoretisch helfen könnte. Zweitens, das Therapieangebot in Deutschland ist wirklich ein absoluter Witz. Also wir sind ja therapeutisch gesehen eine absolute Wüste. Das heißt, ich glaube, dass man da alleine, wenn man das noch viel mehr ausbauen würde, dass man da auch die Leute mit an die Hand nimmt. Das Dritte ist, wie tabuisiert auch psychische Erkrankungen bei uns sind. Ja, ist immer noch total stigmatisiert. Leute, die depressiv werden, haben ganz viel Schamgefühl oft in sich und kommunizieren das eben nicht sehr nach außen. Also ich glaube, dass wir da noch ganz am Anfang stehen. Und dann, um nochmal den Bezug zu Isabel R. zu machen, Isabel R. hat sich selbst als austherapiert wahrgenommen und hat gesagt, mir hilft nichts mehr. Das konnte sie aber nicht wissen, weil sie ganz viele Therapiemöglichkeiten noch nicht ausprobiert hat. Die Ärzte, die da mit ihr gearbeitet haben in dieser psychiatrischen Klinik, die haben gesagt, Also bei dem einen Medikament, das war total unterdosiert, das hat gar nicht gewirkt in der Konzentration, wie sie das bekommen hat. Normalerweise würde man auch, wenn das, also sie hat quasi Antidepressiva aus derselben Wirkstoffgruppe da hin und her ausprobiert, aber die meinten, normalerweise würde man das eigentlich machen, würde es eigentlich in eine andere Gruppe gehen, weil außer, dass die sich anders verstoffwechseln, docken die quasi an denselben Stellen an im Gehirn. Und du würdest dann eigentlich eher auf was ganz anderes mal ausweichen. Das hat sie offenbar in ihrer Medikamentenlaufbahn nicht gemacht. Oder, also, woher soll sie es wissen? Ja?
Stand sie unter Medikamenteneinfluss, als sie die Entscheidung getroffen hat?
Das kann ich dir nicht sagen, aber ich bin mir ziemlich sicher, 90% ja. Mhm, genau, also die hat auf jeden Fall Medikamente auch in dieser psychiatrischen Klinik bekommen und die ist ja... Die war 2 Wochen in dieser psychiatrischen Klinik und ist dann raus und hat in dem Moment ja den Turowski angerufen und gesagt, so, wir machen das jetzt. Wobei man da auch dazu sagen, also noch das als Ergänzung dazu, ja. Morgens um 9.30 Uhr schreibt sie, ja, ich glaube, ich ziehe jetzt nach Bayern und ich mache das alles und hat wieder Zukunftsgedanken.
Ja.
Dann schreibt sie 16 Minuten später, sorry für das Hin und Her.
Das ist so krass.
Dann schreibt sie 12 Minuten später, ich möchte es jetzt machen.
Oh, das ist so krass.
Und 6 Stunden später ist sie tot. Und morgens hatte sie aber noch diesen Gedanken an
das. Hast du schon wieder das bei mir gemacht. Erst wollte ich den Doktor verteidigen, jetzt bin ich schon wieder.
Es ist, ja.
Weil du kannst ja eigentlich nicht entscheiden, bei so einem Hickhack, da musst du eigentlich, also rein vernunftbegabt als Mensch, wenn jetzt eine Person mir das schreiben würde, ich möchte sterben, ich möchte leben, ich möchte sterben.
Ja.
Und ich habe die Möglichkeit, dieser Person zu helfen, im Sinne des Sterbens, dann würde ich eher sagen, wollen wir nicht nochmal drüber schlafen? Wenn du so hin und her, du bist ja offensichtlich nicht sicher.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist jetzt, wenn ich das angucke, würde ich das auf jeden Fall auch so sehen. Dr. Turowski sagt, naja, ich hatte über 12 Tage waren ja bis zum ersten Suizidversuch und dann nochmal diese 2 Wochen innerhalb der Klinik. Und über diesen Zeitraum hat sie halt in 95% der Korrespondenz sich pro Suizid geäußert. Das sagt er. Mhm. Und 5% wären quasi so, ja, dass sie sich eher mehr dann doch dem Leben zuwendet, wo er sie auch drin unterstützt hat. Es gibt auch Nachrichten, wo er sagt, ich bin froh, dass sie das jetzt so sehen und verfolgen sie das. Und ne, der war ja auch so, oh, ja. Gott sei Dank, ich will raus aus der Nummer teilweise. Ne? Und er hat aber gesagt, mir gegenüber war sie einfach dann doch in der Masse so konstant in ihrem Suizidwunsch, dass er daran keinen Zweifel hatte, dass sie es auch wirklich wollte.
Ich finde das ja total irre, was du alles erzählst über diese Art, so eine Art Mathematik des Todes. Mhm. Da wird ständig mit irgendwelchen Zahlen und Wahrscheinlichkeiten und 95% war sie dafür, 5% dagegen, versucht zu argumentieren. Hast du das Gefühl, man kann den Tod einer Person mathematisch argumentieren?
Nee.
Warum wird es trotzdem gemacht in dem Fall?
Naja, du musst dich ja auf irgendwas berufen, ne? Also auf irgendwie Statistiken oder auf, also gerade die PsychiaterInnen, die wir da hören, die müssen ja sagen, wie es in der Regel ist. Ne? Also es ging zum Beispiel um diese Therapiemöglichkeiten, da haben die auch mit Zahlen um sich geworfen, ne? Wo ich mir so denke, naja, gut, dann sitzt da nun aber Isabel R. und hört sich an, in so und so viel Prozent der Fälle wird es dann irgendwie nochmal was oder die Erfolgschancen sind so und so viel und die ist aber nicht in der Lage, das aufzunehmen, weil sie einfach diesen tiefen Schmerz in sich spürt, offenbar in der Zeit, ja. Und noch dazu diese Therapiemöglichkeiten, die sie noch hätte ausschöpfen können. Sie hatte da einfach wahnsinnige Angst vor. Und die sagen, die hat quasi die Nebenwirkungen der Therapiemöglichkeiten überschätzt und die Chancen, die sie dadurch gehabt hätte, unterschätzt. Sie wollte zum Beispiel auf gar keinen Fall diese Elektrokrampftherapien ausprobieren. Weil sie irgendwelche.
Dieses Lobotomieren am Kopf, da ist
du,
das?
Also du wirst auf jeden Fall in einen Zustand versetzt, wo du schläfst oder also einen Narkosezustand und dann kriegst du halt diese Wellen dadurch geschickt oder was auch immer das ist, bitte nagelt mich nicht fest auf diesen Begriff. Und sie hatte offenbar im Internet Videos gesehen, wie die Menschen dann halt ganz doll verkrampfen und dass das ganz furchtbar aussehen würde. Da hatten die Psychiater jetzt gesagt, so sieht das in echt gar nicht aus. Also du kriegst halt so Muskelrelaxanz und eigentlich passiert da nicht viel mit dem Körper. Und dass das eher so eine Anti-Lobby-Arbeit ist von Menschen, die sich dagegen positionieren im Internet, die halt absichtlich diese Videos online stellen. Und er meinte, die Erfahrungen, die da sind, damit machen, sind sehr, sehr gut. Aber gegen sowas hat sie sich halt gewehrt. Und wenn da quasi 2 Mediziner sitzen, die sagen, wir haben uns das alles angeguckt und wir können ihnen sagen, die hat bei weitem nicht alle Therapiemöglichkeiten oder medikamentösen Möglichkeiten, die sie gehabt hätte, ausgeschöpft, um der Depression sich entgegenzustellen, dann kannst du dann sagen, ja, okay, sie konnte, weil das ist auch ein Teil der Freiverantwortlichkeit. Du musst das für und wider, musst du abwägen können.
Wenn du diesen Fall beobachtest und die Debatte, die wir beide hier auch so ein bisschen gerade führen, ganz oberflächlich, hast du das Gefühl, dass die Gesellschaft, in der wir leben, verantwortlich dafür ist, dass jedes Mitglied in dieser Gesellschaft überleben muss?
Nein, auf gar keinen Fall.
Weil so kommt es mir gerade nämlich ein bisschen vor.
Dass ich das so sehe?
Nee, nee, aber dass sozusagen dieser, nee, nicht, dass du das so siehst, aber dass dieser Gerichtsfall und diese Art, wie für Isabel gesprochen wird, die hätten wir am Leben gehalten.
Ja, ich weiß total, was du meinst. So als ob das die einzige Option wäre und, ne, und das Leben als höchstes Gut der Menschheit und so. Also meine subjektive Wahrnehmung ist, dass das nicht so sein sollte. Ne? Und da spielt natürlich auch immer noch so ein bisschen Religion mit rein. Also dieses, das Leben ist von Gott eigentlich nur zur Verfügung gestellt und wir haben gar keine volle Verfügung darüber. Das ist ja auch das, weshalb ich die katholische Kirche beispielsweise
weshalb ich dich auch
total,
vorhin gefragt habe, ob du religiös bist.
Ja, nee, überhaupt nicht. Und find ich tatsächlich auch ganz schwer, Leuten zu sagen, gerade wenn die selbst nicht gläubig sind, denen zu sagen, du, das ist aber gar nicht dein Leben, du hast da keine Verfügungsgewalt drüber und du darfst das nicht machen. Ansonsten, also früher hat man die Leute ja anonym beerdigt oder so, weil das so eine Sünde war, dann, wenn man quasi da selbst mit dazu beigewirkt hat, sich dem Leben eher zu entziehen, möchte man ja fast sagen. Und nee, also ich hab schon das Gefühl, dass unsere Gesellschaft natürlich dadurch auch jetzt seit dem Urteil 2020 eher natürlich in die Richtung Liberalisierung, Sterbehilfe geht und so und dass wir diese Autonomie des Menschen viel, viel mehr in den Vordergrund stellen, als es noch vor ein paar Jahren so war. Also ich glaube, seit 2020 ist ja wirklich dieses, okay, das ist jetzt so und lebt jetzt damit und ihr müsst jetzt Regeln finden oder vielleicht auch nicht, ne? Aber vielleicht solltet ihr Regeln finden, wie damit umgegangen wird, mit dieser Entscheidung, dass Menschen nun mal über ihren Tod verfügen dürfen und wie sie den sterben wollen.
Wenn du all diese Gutachter hörst und Gutachterinnen und Psychologen und Therapeutinnen und alle, die sich zu diesem Thema Suizid äußern, hast du das Gefühl, am Ende dieses Prozesses oder jetzt mittendrin in diesem Prozess, dass Suizid so natürlich eigentlich ist wie der natürliche Tod?
Nee.
Und das ist uns, okay.
Nee, habe ich nicht. Nee, ich glaube schon, dass es natürlich ein enormer Eingriff ist in die Uhr, ne? um das mal so zu nennen. Aber wertfrei.
Okay.
Also wertfrei, ich persönlich finde, dass man Menschen, die das frei verantwortlich entscheiden können, nicht dazu zwingen darf am Leben zu bleiben. Ne? Also warum auch immer wir auf dieser Welt sind, keiner hat uns gefragt. Und wenn ich irgendwann mal entscheiden sollte, dass ich das hier nicht mehr möchte, dann möchte ich auch natürlich die Wahl haben zu gehen und dann möchte ich mich auch nicht so suizidieren, dass ich da andere Menschen noch in Mitleidenschaft reiße. Das ist halt auch ein Thema bei Isabel R.
Das ist tatsächlich ich finde das eins der bewegendsten und wichtigsten Themen bei begleiteter Sterbehilfe oder Suizidhilfe ist genau das. Mhm. Als Kind, als Mensch, der in Berlin groß geworden ist, bin ich mit Suizid nicht regelmäßig, aber durchaus konfrontiert. Neben meiner Schule, großes Hochhaus, Durchsage in der Schule, bitte geht nicht hinten aus dem Schulgebäude raus. Zweimal in 13 Jahren Schule, weil sich jemand aus diesem Hochhaus gestürzt hat.
Kannst du dich noch daran erinnern, wie du als Kind darüber gedacht hast? Hast du das wahrnehmen können?
Ich kann dir eine ganz ehrliche Antwort darauf geben. Und zwar, ich war ja wirklich ein Kind und es gab so einen Witz, den man sich damals erzählt hat, nämlich irgendwie, da ist jemand aus dem Hochhaus gefallen, der hatte Glück gehabt, der ist mit dem Kopf am Nagel hängen geblieben, so ein Kinderwitz war das. Und an den muss ich immer denken, wenn ich an diesen Suizid vor diesem Hochhaus, was jetzt im Übrigen ein sehr teuer saniertes Concierge-Hochhaus war und früher hat man da seine Drogen gekauft, also das war so ein richtiger krasser Wandel dieses Hauses. Ich muss, wenn Leute sich aus dem Fenster stürzen, immer an diesen Witz denken, weil ich den als Kind nicht verstanden habe. Der wurde mir erzählt und weil ich meinte, es ist doch genauso schlimm, mit dem Auge am Nagel hängen zu bleiben. Das ist doch nicht gut. So, ich habe immer so, hä? Und daran muss ich denken, wenn ich an diesem Haus vorbeigehe und an diese zwei Suizide, die in diesem Haus stattgefunden haben.
Und hast du aber, also kannst du dich daran erinnern, ob du dich damit auseinandergesetzt hast als Kind, dass Menschen nicht mehr leben wollen? Weil als Kind ist das ja, du hinterfragst das ja oft nicht. Vielleicht hast du mal so ein Gefühl ah, ich will das alles nicht. Also ich hatte das als Kind zum Beispiel ganz oft, dass ich dachte so, ich habe eigentlich gar keinen Bock. Aber so richtig sich da, dass man, wenn man das so vor Augen hat, da sind Menschen, die beenden ihr Leben. Kannst du dich da daran erinnern, dass du dich da irgendwie mit beschäftigt hast?
Tatsächlich, für mich war Leben immer bis heute garantiert. Also so, ich hatte nie, in meinem Kopf gab es wirklich bis zu meiner, ich würde sagen, bis zur Präpubertät, da fangen ja diese Art Gedanken an, hatte ich wirklich nie solche Gedanken. Ich habe es einfach nicht verstanden, was da passiert ist. Also sind die rausgefallen? So, sind die vom Dach geplumpst?
Die sind aus dem Leben gefallen.
Ja, die sind aus dem Leben gefallen, aber die sind, das wäre schön, wenn ich als 5-Jähriger oder 6-Jähriger so einen Gedanken gehabt hätte. Hatte ich nicht. Und ich muss auch ganz ehrlich zugeben, ich glaube, ich habe ein großes seelisches Glück, dass ich noch nie in meinem Leben suizidale Gedanken hatte. Eher dieses, wer kommt eigentlich zu meiner Beerdigung? So.
Möchtest du, okay, wie soll deine Beerdigung denn aussehen? Möchtest du, dass die Leute richtig doll abheulen?
Ich habe mir immer Lust, das ist auch wirklich, das ist mir ein bisschen peinlich, darüber zu reden, weil das so ganz kindliche Gedanken sind. Ob meine Ex-Freundinnen dann alle miteinander reden, wenn sie da an dem Grab stehen? So eine Gedanken habe ich. Also ich hab,
wirklich?
Ja.
Oh mein Gott. Ja, witzig.
Also ich habe wirklich so zum Tod, das ist so ein so weit weg in meiner eigenen, also mein eigener Tod.
Ja.
Also natürlich neige ich auch zu traurigen Gedanken. Also jetzt zum Beispiel, während ich schreibe, bin ich ultra traurig. Ich bin wirklich eine ganz traurige Person im geschriebenen Wort.
Hast du auch das Gefühl, dass Traurigkeit Kreativität fördert?
Na, leider ja.
Ja, das ist bei mir auch so.
Ja, das ist leider eine ganz dumme Sache.
Ich habe, also es ist wirklich ganz, habe ich mich auch gefragt, warum ist das denn so? Also immer, wenn ich in einem Raum saß, wo eine Person gestorben ist, ne, das ist jetzt nicht irgendwie 30 Mal passiert, in dem Moment habe ich so viele Dinge aufgeschrieben. Und ich dachte, wieso ist das denn so?
Tolles,
warum kann man
ganz, also sensationelles Skript für einen Thriller von Sebastian Fitzek. Aber stell dir mal vor, so eine Mörderin, die immer so Leute umbringt, damit sie kreativ ist.
Oh mein Gott. Was glaubst du, warum Sebastian Fitzek so viele Bücher rausbringt?
Weil er immer dasselbe schreibt?
Oder weil er Leichen im Keller hat?
Ich finde ganz gut, dass wir dieses ernste Thema so ganz sanft rausliden aus dieser Ernsthaftigkeit. Jetzt fällt mir auch gar keine Frage mehr ein.
Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas Wichtiges zu Isabel R. vergessen habe. Aber ich glaube, das waren so. Es gibt ja so gewisse.
Wie lange geht der Fall? Das würde mich noch interessieren. Also, wie lange können die Hörerinnen und Hörer dieses Podcast, die ich dir massenhaft rüberspüle in deinen Podcast jetzt?
Ja,
super. Haben wir einmal gesagt, wie der heißt? Justitias Wille
heißt der, ja.
Das schreiben wir nochmal in die Shownotes. Ja. Wie lange musst du diese Sache jetzt noch begleiten oder willst du diese Sache noch begleiten?
2 Wochen noch. Also es gibt noch, warte mal, gestern war der 6. Prozesstag, 7, 8, 9, noch 3 Prozesstage und dann Urteilsspruch. Und ich hoffe natürlich, dass sich das nicht noch zieht, weil irgendwelche Zeugen nicht kommen oder.
Wie sieht's aus? Wird sie es ziehen?
Also bis jetzt sind wir ganz gut im Zeitplan. Jetzt hatte ich teilweise schon Angst, nicht, dass die vorher fertig werde.
Kristallisiert sich denn da schon was heraus? Also hast du ein Gefühl, wo du sagen würdest, das wird zu seinen Gunsten oder gegen seinen Gunsten? Ja.
Nee, also ich habe vor allem, dass dieser Gutachter da so ruhig sitzt und so völlig wertfrei immer fragt.
Ja.
Das irritiert mich total. Also weil ich bin natürlich super gespannt darauf, was der sagt. Ne? Weil das wäre schon tatsächlich ein Ding. Ich meine, das Gericht muss sich nicht an sein Gutachten halten, aber es wäre komisch, wenn es nicht machen würde. Weil das würde ja heißen, dass die das besser einschätzen können, die RichterInnen, als der Gutachter.
Gibt es denn ein erwartetes Strafmaß? Also was könnte denn passieren?
Genau, also ihm wird ja Totschlag in mittelbarer Täterschaft vorgeworfen und das heißt theoretisch, also in besonders schweren Fällen könnte der jetzt auch 15 Jahre ins Gefängnis kommen. Ne? Ich sag mal so, der Dr. Spittler, der wurde auch wegen Totschlags, mittelbarer Täterschaft in einem minderschweren Fall verurteilt. Der hat 3 Jahre bekommen. Der sitzt jetzt gerade aber nicht im Gefängnis, weil die wissen, dass der Revision einlegen wollte und auch einlegen wird. Und weil der schon so alt ist, dass die dann quasi sagen, wenn die Revision jetzt durchgeht und der am Ende dann doch noch freigesprochen wird, dann würde der jetzt sehr viele Jahre seiner, naja, doch vielleicht ja begrenzten Restlebenszeit im Gefängnis verbringen. Und deswegen sitzt er nicht in Haft, ja.
Glaubst du, abschließende Frage, glaubst du, dass, wenn dieses Urteil gesprochen wird, den Menschen geholfen wird, um die es eigentlich geht? Um all diese Isabels und die männliche Version davon da draußen?
Doch, auf jeden Fall wird ja irgendwie, hoffentlich, ich meine, parallel dazu gibt es gerade noch diese Gesetzfindungsphase. Ne? Also, dass das so parallel voneinander stattfindet, finde ich halt ganz interessant und so oder so. Ich glaube, Isabels wird damit geholfen, wenn man eine Definition findet und nicht nur den Isabels hilft, sondern auch den Ärztinnen hilft und den Vereinen hilft, festzulegen, unter welchen Bedingungen man Menschen mit psychischen Erkrankungen in den Suizid begleiten darf. Und damit ist allen Menschen geholfen. Und auch vor allem zum Schutz der Menschen, die sich eventuell dann in akuten Phasen befinden und die eventuell, und das, damit meine ich jetzt nicht Dr. Turowski, aber die eventuell an ÄrztInnen geraten, die andere Interessen haben und die vielleicht dann doch finanzielle Interessen haben und das dann aber machen. Weil theoretisch du musst dich ja als Arzt nicht irgendwie Sterbehilfeverein zuwenden. Du kannst es ja einfach anbieten. Und
man darf es nur nicht bewerben, ne?
Das kann ich dir nicht sagen. Das weiß ich nicht.
Tolles Schlusswort. Vielen Dank, dass du mit mir dass wir uns entfernt haben von diesem Prozess und dass wir doch dieses extrem komplexe, philosophische oder ethisch komplexe Thema besprochen haben.
Ja, danke dir. Also danke, dass du dich mit dem Thema auseinandersetzt. Wenn nicht, wer du?
Und sollten sich wahrscheinlich sehr viele Menschen damit auseinandersetzen, weil jetzt geht es doch nochmal eine Runde, weil es beruhigt mich zu wissen, dass ich die Option habe. Also mich als Thilo Mischke.
Ja, mich auch. Dann mich als Thilo Mischke beruhigt das auch, ja.
Dann nehmen wir das als Schlusswort. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann bitte abonniert ihn, zum Beispiel, indem ihr auf Spotify auf die Glocke klickt und empfiehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt einen Themenvorschlag? Kein Problem, schreibt uns einfach eine E-Mail an amr@pqpp2.de oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür einfach auf Instagram unter unserem Alles muss raus Kanal. Den Link findet ihr unten in den Shownotes. Alles muss raus ist eine Produktion der PQPP2 GmbH. Neue Folgen erscheinen dienstags und freitags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Moderiert wird Alles muss raus von Thilo Mischke. Redaktion: Stefan Seiler, Thilo Mischke, Kaspar Dudek, Marlon Plaas, Amira Mustafa, Sarah Golz. Social Media: Sarah Golz und Marlon Plaas. Die Titelmelodie hat Martin Seifert komponiert. Audioproducer: Leo Ebert Glang. Um die Vermarktung kümmert sich Podstars bei OMR. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in unseren Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.